Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur nächsten Samstag-Sonderfolge hier bei Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte.
Hallo liebe Stammis, servus lieber André.
Die Top 5 in der vergangenen Woche kamen gut an, das heißt wir legen natürlich nach, ist ja klar. Wir haben uns entschieden für die Top 5 Transfer-Flops.
Wie sind wir drauf gekommen, kannst du auch sagen, gibt ja durchaus einen aktuellen Bezug.
Naby Keita. Naby Keita, absoluter Flop, ist natürlich in dieser Top 5 jetzt nicht drin, aber da haben wir uns gedacht, boah, das ging ja mal ordentlich in die Hose und haben uns erinnert, bei wem noch, und da sind ein paar dabei, sind auch welche dabei, die jetzt nicht in der Liste drin sind, zum Beispiel Ciro Immobile vom BVB.
Genau, da haben wir, also es wurde wie immer bei den Top 5 heftig diskutiert. Immobile für mich nicht so ein richtiger Flop, der hat immerhin 10 Tore gemacht, aber da seht ihr auch schon das Problem bei der Liste und das wollen wir einmal vorweg schicken. Das ist eine Mischung aus Flops, die man auch an der reinen Statistik ablesen kann, ja, also was wurde für Ablösesumme X geliefert, aber auch eine, die sich an der Erwartungshaltung bemisst, ne? Mit welcher Flughöhe kam der Spieler und mit welcher Flughöhe kroch er dann wieder von dannen.
Der BVB hat auch den einen oder anderen dabei. Am Ende in der Top 5 ist keiner vom BVB, aber so Nico Schulz zum Beispiel hätte es auch reinschaffen können.
Total. Unprominenter Name, muss man sagen, im Endeffekt nicht groß genug uns gewesen für die Top 5, aber der kam als Nationalspieler für 25 Millionen Ablöse, sollte die Lösung auf der Außenverteidigerposition sein und ist am Ende brutal gefloppt, hätte es auch verdient. Also ich glaube, bei all unseren Top 5, die wir bisher gemacht haben, war die Möglichkeit, dass man wen vergisst oder dass andere reingehören oder rein die schiere Auswahl an Spielern, die es da hätten reinschaffen können, noch nie so groß.
Das stimmt, ja.
Von daher verzeiht es uns, wenn da jemand nicht dabei ist, den ihr drin gesehen habt, aber für euch umso besser, ihr könnt uns weiter eure Vorschläge schicken, das habt ihr bei den anderen Folgen auch fleißig gemacht, von daher legen wir los, oder?
Genau, also nur mal als Beispiel, in der vergangenen Woche, die Legende lebt, haben viele gefordert, vom 1. FC Nürnberg, mehrere hatten wir nicht mit drin, also es ist immer gut, wenn ihr hinterher nochmal ein Auge drauf werft und natürlich kann die im Geiste immer ergänzt werden, diese Top 5, das ist ja klar.
Absolut, es ist nur unsere persönliche und niemals irgendein Anspruch auf Vollständigkeit oder Rechtmäßigkeit.
Und da kommen wir direkt nämlich zu so einem Fall, wo wir am Ende uns geeinigt haben, dass der rein muss. Ich persönlich hatte den Namen überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm.
Irre. André, ich sag's ja immer wieder, du bist für mich einer der größten Fußball-Brains in Deutschland. Und als ich dir sagte, das ist safe Platz 5, hast du gesagt, den kenne ich nicht mal.
Ja, also jetzt im Nachhinein, ich habe mich eingelesen. Ja, ich erinnere mich, aber ich hätte niemals aus dem Gedächtnis diesen Namen nennen können.
Es ist Luisão von Hertha BSC. Ist auch schon ein bisschen länger her, war 2002, nach der WM in Japan und Südkorea. Und ich hab's immer noch im Gedächtnis, diese Pressekonferenz von Dieter Hoeneß, damals Manager, Macher bei Hertha, der da saß und sagte, meine Damen und Herren, wir haben einen Weltmeister verpflichtet.
Und das auch noch ablösefrei.
Ablösefrei, staatstragend. Ich glaube, er wurde damals auch vorgestellt zum 110-jährigen Jubiläum von Hertha. Das war ein Bahnhof. Ich habe mir noch mal ein paar Bilder auf YouTube angeguckt. Den einen oder anderen Clip findet man. Also, wenn Bayern heute Mbappé verpflichten würde, wäre das auch nicht weniger. Berlin, also der Hype-Train war in ICE-Geschwindigkeit unterwegs hier. Huub Stevens war gerade frisch Trainer. Hertha wollte ganz oben angreifen. Und dann Luisão. Der war Bankdrücker bei den Brasilianern. Einer dieser Spieler, muss man sagen, die in Brasilien sehr populär waren und da gut gespielt haben. Und solche Spiele haben sie ja auch immer in ihren Kader genommen.
Und natürlich keine Chance gegen Ronaldo, R9 gehabt damals.
Das kommt auch dazu. Also der saß quasi hinter dem damals Besten der Welt auf der Bank und war dann aufgrund von vertraglichen Schwierigkeiten in seinem Heimatland ablösefrei zu haben. Also Hertha hat da nicht viel Geld bezahlt. Hatte Riesenhoffnungen. Am Ende wurden die nicht erfüllt. Hat insgesamt nur 26 Spiele gemacht. Allerdings in knapp 2 Jahren auch.
21 Monate war er da, genau.
Genau. Und 4 Tore erzielt. Also ich kann mich noch erinnern, Luisão hieß mit vollem Namen Luis Carlos und dann Bombonato Goulart. Das war natürlich für uns damals im Boulevard wie gemacht. Aber ein richtiger Bomber wurde aus ihm nicht. Und ich finde darum, allein weil ich damit so viele persönliche Erinnerungen verknüpfe und weil er für die meisten von euch überraschend ist, ein würdiger Platz 5 in unserer Liste.
Und jetzt wird es direkt kontrovers, ich bin sicher auch bei euch zu Hause, wenn ihr jetzt zuhört. Man hätte beim FC Bayern verschiedenste Möglichkeiten gehabt. Ich zähle mal ein paar auf. Breno wäre ein Kandidat gewesen. Renato Sanchez wäre ein Kandidat gewesen. Jan Schlaudraff wäre ein Kandidat gewesen, der allerdings vielleicht nicht mit der riesen Erwartungshaltung kam. Fiete Arp, nie ein Spiel für die Bayern gemacht auf Profi-Ebene. Wäre auch ein Kandidat gewesen. Wir haben uns aber für den mit Abstand größten Namen entschieden.
Sadio Mané.
Genau.
Da werden jetzt einige sagen, vor Wut ihre Kopfhörer rausreißen oder vielleicht auch zustimmend nicken. Die reinen Statistiken, André, du hast sie da, die sind gar nicht schlecht.
Absolut. 25 Bundesligaspiele, 12 Scorer, also 7 Tore, 5 Vorlagen. Das liest sich jetzt erstmal in Ordnung, finde ich. Wenn man insgesamt guckt, 38 Spiele für die Bayern, 12 Tore, 6 Vorlagen. Das ist erstmal okay. Aber okay reicht halt nicht bei dem, was der ausgelöst hat.
Genau, die Flughöhe, und da sind wir bei so einem Fall, in der er zu Bayern kam oder auf der er zu Bayern kam, war so dramatisch hoch. Ein Weltstar, Sadio Mané.
Der Star in der Premier League.
Der Star der Premier League kommt jetzt zu Bayern. Das war mehr Hype, als es bei Harry Kane war, muss man sagen.
Ja.
Wirklich. Und im Endeffekt ist es nicht aufgegangen.
Weil, das muss man auch dazu sagen, Harry Kane, da hat sich später dann keiner mehr so richtig gewundert, als das dann wirklich passiert ist.
Genau, das war der erste große Transferknall.
Genau, ich erinnere mich, bei Mané, da waren auch unsere Bayern-Reporter sicher, das kann eigentlich nicht passieren.
Und genau, das stimmt. Das hat man wirklich eigentlich erst geglaubt und ich habe das damals auch gesagt, wenn der in München vorgestellt wird.
Genau.
Und er war auch der Lewandowski-Nachfolger, nominell irgendwo. Also Das war der Trop-Transfer im Angriff, nachdem Lewandowski weg war.
Brazzo wurde als der Manager in Europa gefeiert.
Wir haben auch in der Sportbild, muss man sagen, Brazzo zu Europas Transferkönig gemacht.
Ja.
Also der kam aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Das muss man einmal alles nochmal Revue passieren lassen, um zu wissen, warum er in dieser Flop-Liste auftaucht. Die Flughöhe war unfassbar.
Am Ende wurde es eine Saison beim FC Bayern. Da war am Ende gar nicht klar, ob er jetzt wirklich gehen will, aber die Bayern wollten ihn unbedingt loswerden. Hat ordentlich Ärger mit seinen Mitspielern gehabt. Ich erinnere mich an diese Rangelei mit Leroy Sané. Der hat ja auch noch was abbekommen, also auch noch körperlich angegriffen worden, Leroy Sané von Sadio Mane. Also dieser Spieler, der als absolutes Vorbild in England galt, sowohl was Leistung angeht, Einsatz, aber auch als Verhalten auf und neben dem Platz, der hat sein Denkmal komplett eingerissen in Deutschland.
Absolut. Und darum für mich auch jemand gewesen, wir haben lange drüber diskutiert, den hätte man durchaus weiter höher ranken können. Man kann einen Case machen und sagen, das ist sogar die Nummer 1 wegen dieser dramatischen Einflughöhe.
Das Problem war ein anderes. Der ist dafür einfach zu gut gewesen, in Anführungszeichen.
Genau, aber die Statistiken waren dann doch durchschnittlich am Ende. Und von daher in der Mischung kann ich, glaube ich, einfach sehr gut mit Platz 4 leben.
Wir machen weiter mit Platz 3. Das tat persönlich in meinem Herzen damals weh. Wir reden über die Saison 2007-2008. Klaus Allofs hat damals gesagt, er hat nichts ausgelassen. Ne? Und er sollte eigentlich der neue Diego-Kronprinz werden. Ne? Diego damals bei Werder, alles abgerissen. Carlos Alberto, auch mit Porto, die Champions League gewonnen. In Bremen hat er gar nichts gezeigt. Am Ende seine Bilanz, 5 Spiele für Werder Bremen, keins davon über 90 Minuten. Gab viel Ärger drumherum, Gerüchte um Alkohol, lange Partynächte, Steuerhinterziehung. Also der hat wirklich, wie Klaus Allofs schon gesagt hat, alles mitgenommen und sich seinen Spitznamen Chaos Alberto, den wir ihm gegeben haben, auf jeden Fall verdient.
Ich glaube ja auch für knapp 8 Millionen gekommen.
Ja.
Das klingt jetzt erstmal, ja, da holt heute jemand wer für Platz 17, 18, 19 im Kader. Nee, das war damals der teuerste Transfer der Werder-Geschichte und richtig, richtig viel Geld. Ich sag mal vergleichbar mit heute 30, 40 Millionen auf jeden Fall, wenn man das so ins Verhältnis setzt. Und für mich ja so ein bisschen, du wirst das besser beurteilen können, aber an diesem Transfer, nicht nur an diesem Transfer, aber an dieser Zeit und auch an dem Transfer, so ein bisschen der Wendepunkt von Werder.
Ja, also es
da starb das erfolgreiche Meister Champions League Werder und da merkte man, das marschiert so ein bisschen in eine falsche Richtung.
Ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass vorher bei Werder die Transfers alle gesessen haben. Und im Nachhinein waren dann, ich sag mal gerade so ums Jahr 2009, als Werder dieses super erfolgreiche Jahr hatte mit dem Pokalsieg und auch dem UEFA-Cup-Finale da, war es noch gut, aber das war das erste Mal, dass vor allem auch ein Klaus Allofs, der ja auf Händen durch Bremen getragen wurde, so richtig ins Klo gegriffen hat.
Genau, das meine ich. Klar, kamen danach noch Höhepunkte, aber so das war das erste richtige Negative, was Werder in den 2000ern, so was mir im Gedächtnis geblieben ist, war Carlos Alberto.
Und wir konnten natürlich noch nie Geld verbrennen und schon gar keine 8 Millionen teuerster Transfer aller Zeiten damals für Werder Bremen. Das ging einfach nicht. Das war No-Go, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, jemand, der so teuer war im Verhältnis und so wenig Leistung gezeigt hat, 5 Spiele über nicht mal 90 Minuten, das ist wirklich Wahnsinn, gehört natürlich zu Recht auf Platz 3. Wir haben jetzt noch 2, die noch drüber kommen, was einfach auch so ein bisschen daran liegt, was die komplette mediale Geschichte auch damit zu tun hatte, wie die sich verhalten haben. Unser Platz 2 hätte ehrlicherweise auch Platz 1 sein können. Da geht es auch um Werder Bremen. Wir sprechen aber nicht über einen Zugang von Werder, sondern über einen Abgang. Wir reden von Tim Wiese.
Ja, man vergisst das immer. sein Wechsel von Bremen nach Hoffenheim.
2012, 2013 war es.
War so für Hoffenheim eigentlich der Punkt, wo man gesagt hat, jetzt hat man einen absoluten Top-Torwart, der an guten Tagen und dann auch über Wochen, wenn er in Form ist, an der Weltklasse kratzen kann. Der den entscheidenden Push gibt zur Spitzenmannschaft. Ja.
Der hat natürlich super schnell mehrfach daneben gegriffen, war dann auch sehr, sehr schnell in der, ich glaube, heute deutschlandweit berühmten Trainingsgruppe 2. Ne, da haben sich ja noch ein paar andere Stars wiedergefunden.
Die erste Trainingsgruppe 2 überhaupt.
Genau, absolut. Und der hat dann seine Zeit eiskalt auf der Tribüne abgesessen. Also der hat ja selber später mal gesagt, das war wie ein Lotto-Jackpot. 11 Spiele, 3 Jahre Urlaub.
Genau. Man hat immer gedacht, geht der nochmal woanders hin? Gab es auch Gerüchte. Aber der, viele Spieler drohen damit, kokettieren damit und entscheiden sich dann im Endeffekt doch dafür, okay, ich habe vielleicht auch schon ein paar Millionen verdient in meiner Karriere. Ich will wieder Fußball spielen. Nee, nicht Tim Wiese. Der saß da rum. Es gab immer wieder Fotos. Dann tauchte er da auf und wurde auch immer breiter. Das war ja auch die Phase, muss man sagen, wo er richtig angefangen hat zu pumpen und mehr zu pumpen als das übliche Gary Ehrmann Torwartschule pumpen, was er ja immer schon gemacht hat, sondern der wurde in seiner Zeit da als Tribünenhocker dann langsam zum Bodybuilder.
Der war leidenschaftlicher Bodybuilder und hat ja hinterher auch versucht, einen Vertrag bei WWE zu bekommen. Also er wollte Wrestler werden.
Ja, absolut. Ne? Also das ist eine Karriere, wo man gesagt hat, klar war der in Bremen auch immer schon als jemand, der seinen Mund aufgemacht hat und der jetzt nicht immer kuschelweich war bekannt, aber da nahm das so richtig seinen Lauf, dass der ja fast schon dann ein bisschen zum Skandalprofi geworden ist, wenn man hört auch, was jetzt immer passiert, Ärger in der Werder-Loge, all diese Geschichten. Schade eigentlich, weil ich ihn als Torwart-Typen ja, immer sehr gern gesehen habe.
Absolut, also auch für Werder große Verdienste, was das Sportliche angeht, da brauchen wir überhaupt gar nichts.
Nationalspieler ja auch gewesen, vergisst man.
Genau, genau. Kommen wir zu Nummer 1. Auch heiß diskutiert und den hatten wir, als wir das erste Mal über die Top 5 gesprochen haben, als wir wussten, was wir machen, gar nicht in den Top 5 drin. Dann sind wir in die Redaktion gegangen, haben mit den Kollegen gesprochen und dann haben die Schalker geschrien und haben gesagt, das ist die 1, das ist die klare 1. Und ich dachte so, hä? Ja, weiß ich ja nicht. Und dann haben wir uns die Zahlen angeguckt und sie haben recht. Sebastian Rudi für Schalke 04, die Nummer 1. Kam vom FC Bayern, Ablöse 16 Millionen, Gesamtpaket 30 Millionen Euro für Sebastian Rudi, hat bei Schalke 04 am Ende 30 Spiele gemacht, 30 Pflichtspiele. Rechne es mal hoch, Flo. Die haben für jedes Rudi-Spiel 1 Million bezahlt.
Ja, Million pro Spiel ist super, würdest du wahrscheinlich auch gerne nehmen, Million pro Podcast.
Ja.
Ich habe bei Rudi immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, der war ja bei Hoffenheim, wo er lange war, weil er da schon sehr jung gespielt hat und Verantwortung übernommen hat.
Und später ja auch wieder übrigens.
Genau,
ne?
Aber 195 Spiele gemacht, allein in seinem ersten Stint zwischen 2010 und 2017. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das wird sich nie belegen lassen. Wäre der nicht zu Bayern gegangen, was er machen musste aus wirtschaftlicher Sicht, aus Prestigeschicht.
Musst du immer machen.
Genau, ja. Musst du immer machen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wäre das, ich glaube, das war der entscheidende Bruch in seiner Karriere, dass es dann so dramatisch auf Schalke läuft, für die er ja immer noch ein absoluter Top-Transfer war. Also ich will mich jetzt nicht so sehr aus dem Fenster lehnen und ihr sprecht jetzt immer hier vom dynamischen Ballack bei Goretzka, aber so Rudi war so ein bisschen davor, das kleine zarte Versprechen im deutschen defensiven Mittelfeld, das hätte durchaus einer werden können, dem man das zugetraut hätte, über Jahre auch in der Nationalmannschaft eine feste Größe zu sein. Am Ende sind es dann 29 Länderspiele geworden. Nichts ist da so richtig im Gedächtnis geblieben, außer bei Schalke, dass sie sehr, sehr viel Geld für sehr, sehr wenig Leistung bezahlt haben.
Ja, und wenn wir da jetzt mal ehrlich sind bei Rudi, ne? Also der hat nicht eine einzige Torbeteiligung geliefert, das heißt, der hat wirklich, also 1 Million pro Spiel und dann auch noch nicht mal irgendwie Leistung gezeigt, der hat sich den Platz 1 bei uns schon, zumindest in seiner Schalke-Zeit, ich will über Hoffenheim gar nicht reden, weil da war es dann nicht mehr so, aber den hat er sich auf Schalke verdient.
Genau, wenn wir über Transferflops sprechen für Schalke, ist der auf jeden Fall für mich eine gerechtfertigte Nummer 1.
Wir müssen ja auch alles mit einbeziehen. Die Ablöse im Verhältnis zu den Ablösen, die Schalke bezahlt, inklusive des Gehaltes, das 30-Millionen-Paket. Dann, was hat der gebracht? Wo ist der Verein danach? Welche Richtung hat der genommen? Alles Katastrophe.
Ja, genau. Wenn ich sage, mit Carlos Alberto fing so ein bisschen das schlechte Werder an. Ja. Da kam immerhin nochmal ein Hoch danach.
Ja.
Bei Schalke ging es leider wirklich steil bergab. Und ja, vielleicht auch einfach, muss man sagen, überbezahlt für einen Spieler, wo man es hätte ahnen können, da bin ich mir bei Rudi nicht so sicher. Wahrscheinlich hätte ich es an Schalke Stelle sogar auch gemacht.
Ja, aber der Betrag war schon hoch, muss man sagen. Also gerade für jemanden, der sich bei seinem vorherigen Verein nicht durchgesetzt hat. Das vergisst man ja immer, ne?
Genau, ich glaube, das ist das Problem gewesen, dass man nicht so richtig wusste, was man kriegt, weil er bei Bayern keine Rolle gespielt hat.
Sebastian Rudi, unsere Nummer 1, und wir wollen natürlich, wir haben es eingangs schon gesagt, eure Meinung hören. Was sagt ihr denn? Wen hätte es in der Top 5 noch gebraucht? Wer ist euer größter Transferflop, an den ihr euch erinnern könnt? Wir haben natürlich wieder das Jahr 2000 als Start genommen, ne? So wie wir das in unseren Folgen hier immer machen. Also schreibt uns auf unser Stammplatz-Handy oder gerne auch bei Instagram, und wir machen für heute einen Deckel drauf.
Genau, einmal in den schlechten Fanerinnerungen wühlen. Ich freue mich drauf, da über viele Namen zu stolpern und zu sagen, ah ja, da war mal was. Das soll es für heute gewesen sein. Deckel drauf, macht's gut.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.